nicht wegschauen, zuhören, verständnisvoll sein, interessiert sein und Fragen stellen, ist, glaube ich, sozusagen, sind, glaube ich, die einfachsten Dinge, wenn man so möchte, die man tun kann, um sozusagen wirklich den Mut zu fassen, nach außen zu gehen und meinem Außen auch zu sagen, so bin ich und so, ich bin genau so, wie ihr mich jetzt gerade hier seht, Welt geworfen wurde und genau, also sozusagen
da. Nie, also so ist noch nie gehört, ich bin in diese Welt geworfen. Es gibt Menschen, die sagen, ich wurde hineingeboren, ich kam in diese Welt.
Nein, genau, das ist ein so philosophisch, wie du gesagt hast, ich gehe auch zu einem Arzt, wenn ich mir die Hand breche.
Ja, klar.
Genau, also bitte holt euch Unterstützung, wenn ihr merkt, ihr könnt, es geht euch nicht gut. Ja.
Das Thema Mental Health ist ein Thema, das durch Corona ganz stark aufgekommen ist. Aber es ist kein neues Thema, sondern es begleitet die Menschheit genauso lange, wie es die Menschheit gibt. Nur wir haben niemals gelernt, darüber zu reden, offen zu sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Eine Person, die das gut kennt, ist Sophie König von der Beratungsstelle Courage mit dem Schwerpunkt von Menschen im Bereich von LGBTIQ. Menschen, die auch vor Corona schon niemals Teil von den ganzen Hauptentscheidungen der Gesellschaft waren. Wenn wir über Gesellschaft gesprochen haben, haben wir diese Menschen meistens nicht mitbedacht. Und gerade durch die Corona-Zeit und durch das Aufkommen von viel mehr Fällen im Bereich Mental Health haben wir noch mehr gesehen, wer sind die Menschen, über die wir eigentlich niemals reden? Wer sind die Menschen, die sich nicht gehört fühlen? Ich sprach mit Sophie König, die auch Expertin ist für das Thema Gender und Diversity, einfach darüber, wie denn das so ist, wenn du in dieser Welt heranwächst, wo es ein klassisches, normales Bild von einem erfolgreichen Menschen gibt und du hast so das Gefühl, ich passe hier nicht rein. Wie geht es jungen Menschen, wenn sie sich outen? Wie geht es jungen Menschen, die von ihrem Umfeld oft hören, so wie du bist, das ist nur ein Trend, das geht wieder vorbei. So wie du denkst, so wie du liebst, so wie du fühlst. Ganz ehrlich, das ist ja nicht normal. Wie geht es diesen Menschen und wie gehen sie damit um? Wie kann eine Stelle wie Courage zum Beispiel diesen Jugendlichen einfach helfen, wieder an sich selber zu glauben? Was kann das Umfeld eigentlich tun? Ich selbst habe in dem Gespräch ganz, ganz viele blinde Flecken auch in meinem Leben entdeckt, wo ich oft einfach dachte, ah, dafür bin ich schon sensibilisiert. Und ich lege euch diese Folge wirklich ans Herz, weil nach dieser Folge habt ihr einen ganz anderen Blick auf die Welt da draußen und seht die Gesellschaft auch ganz anders. Und im Zuge dessen möchte ich mich gleich bei der österreichischen Gesundheitskasse wirklich bedanken für diese Kooperation, weil erst auch die ÖGK hatten wir auch die Möglichkeit, einen Monat lang dieses Thema wirklich in den Fokus zu stellen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu der Kampagne, ganz viele Informationen gibt es auf www.fitandstrong.at. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, die wirklich Augen öffnet. Und nochmal danke an Sophie König und Courage, dass ihr bei dieser Story mitgemacht habt. In einer Welt voller Wohlstand, in der wir heute leben, oder zumindest für viele Menschen, die sich keine Sorgen machen müssen, ob es genug zum Essen gibt im Supermarkt, ob wir ein Gesundheitssystem haben, wo wir hingehen und uns die Hand brechen, in so einer Welt, wo vielleicht Menschen aus der Nachkriegszeit sagen, wow, Wahnsinn, ja, wie gut es uns geht. Wie wichtig ist in so einer Welt Solidarität?
Ja, also ich würde sagen, ohne Solidarität würde diese Gesellschaft sozusagen auseinanderbrechen. Also es ist ein bisschen so der Kitt, der uns Menschen zusammenhält und verbindet. Also gerade jetzt zur Zeit was ganz Wichtiges.
In deiner Arbeit, du setzt dich auseinander mit Gender Studies, du setzt dich damit auseinander, wie sich die Corona-Krise auf Menschen ausgewirkt hat. Gibt es so in deiner Arbeit der letzten Jahre irgendein gemeinsames, irgendeinen roten Faden, den du erkennst, so was es wirklich ausmacht, Menschen zu stärken oder eben auch nicht?
Ja, also ich würde sagen, der rote Faden ist auf jeden Fall, dorthin zu schauen, wo andere Leute nicht so gern hinschauen wollen, wo viele Leute vielleicht sagen, ah, in Österreich haben wir das beste Gesundheitssystem der Welt oder das zweit-, drittbeste, wie auch immer. Es ist alles erreicht. Und da sage ich, das ist nicht so. Es braucht noch immer ganz viel Arbeit und feministische Arbeit, genau, damit, also so, genau, auf dem Status quo sich auszuruhen, ist sozusagen nicht mein Zugang.
Das finde ich extrem schön. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht auszuruhen, sondern dorthin zu schauen, wo man sagt, wir haben noch nicht alle mitgedacht. Wen übersehen wir oft in der großen Debatte der Gesellschaft, wenn es um Fortschritt geht? Wer sind die Menschen, die wir gar nicht mit einbeziehen vielleicht in die großen Diskussionen.
Mhm. Ja, also das sehe ich natürlich in meiner Arbeit bei der Courage. Da würde ich sagen, auf jeden Fall Personen, die aus dem LGBTIQ-Bereich kommen, also die sozusagen sich als lesbisch, als schwul, als bisexuell identifizieren, Interpersonen, Transpersonen. Also da gilt sozusagen hinzuschauen und zu schauen, was braucht ihr zu fragen, was braucht ihr für eine Gesundheitsversorgung, was brauchen Transpersonen für eine Gesundheitsversorgung in Österreich, was gibt's schon an Möglichkeiten, was sozusagen zu erheben, was ist Bedarf und Bedürfnis. Und das ist einer der Schwerpunkte der Courage zurzeit. Ja.
Kannst du für die Leute, für die Zuseher und Zuhörerinnen, die jetzt eure Organisation, die Courage, nicht kennen, uns mal Einblicke geben, wer ihr seid und welche Dinge ihr so tut und vor allem für wen ihr das macht?
Mhm. Also wir sind eine Familienberatungsstelle, also eine Beratungsstelle mit dem Schwerpunkt Sexualität, sexuelle Orientierungen, Geschlechtsidentität, genau. Also für LGBTIQ-Personen, aber auch für ihre Angehörigen, für Familien, für Eltern. Genau, das ist so, was wir tun. Wir bieten psychosoziale, psychotherapeutische Beratung an, wir bieten rechtliche Beratung an. Es ist sozusagen, die Courage arbeitet in einem, wie man so schön sagt, multidisziplinären Feld mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Medizin, aus der sozialen Arbeit, aus der Psychologie, Psychotherapie. Genau, und das Ziel ist, allen Menschen die Versorgung zu ermöglichen, die sie brauchen.
Jetzt, während wir beide das Gespräch hier führen, haben wir seit ungefähr eineinhalb Jahren diese Corona-Pandemie jetzt irgendwie. Also wir sind ja gerade irgendwie da drin. Für einige ist es ein bisschen leichter geworden, für andere nicht. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, um was ihr euch kümmert, kann ich mir vorstellen, dass die Corona-Pandemie gerade eure Arbeit nochmal verschärft hat.
Mhm.
Ist das so?
Ja.
Und in welchen Bereichen?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Corona-Pandemie hat die Courage vor sehr große Herausforderungen gestellt, also sowohl was den Modus von Beratungen betrifft. Genau, wir können uns alle erinnern, im ersten Lockdown, niemand hat gewusst, wie auf die Straße gehen war, sozusagen undenkbar für viele, für einige. Also die Courage musste sozusagen neue Wege finden, musste ihre Beratungen umstellen auf telefonische Beratungen, auf Beratungen per Video oder Skype. Das sind so unter anderem Herausforderungen, vor denen wir gestanden sind. Wir bieten auch gruppentherapeutische Angebote an. Und da ist so eine Pandemie auch, eher unpraktisch. Also es war wichtig, hier auch ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, Beratungen eben auf online umzustellen, aber auch Vorträge, Gespräche, umzudenken, anders zu organisieren, die Koordination, den Pandemiebedingungen anzupassen.
Wenn man jetzt tätig ist im LGBTIQ-Bereich, dann sieht man ja einen Bereich auch der Gesellschaft, den jetzt vielleicht andere, die in diesem Bereich jetzt nicht tätig sind, wahrscheinlich komplett außen vor lassen. Also man kann, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kenne einen, der ist schwul aus meinem Freundeskreis. Aber was es überhaupt bedeutet in dieser Gesellschaft, so trotzdem nochmal vielleicht um seine Rechte kämpfen zu müssen, nochmal gesehen zu werden, gehört zu werden, das sind ja Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Kannst du jetzt mal für alle, die sich jetzt gerade diesen Podcast reinziehen, die vielleicht sich gar nicht vorstellen können, was das bedeutet, ja, in diesem Bereich tätig zu sein. Kannst du mal ein paar Einblicke einfach geben? So, welche sind die Herausforderungen für die Menschen in diesem Bereich? Weil du auch vorher gesagt hast, es braucht Courage, um für die Angebote zu haben, aber auch für deren Familien. Und wenn ich einfach jetzt höre, es braucht eine Organisation wie euch, die da ist für diese Menschen, dann kann ich mir noch vorstellen, dass diese Menschen auch Bedürfnisse haben oder auch Herausforderungen haben in der heutigen Welt, die jemand wie ich gar nicht kennt oder sich gar nicht vorstellen kann. Kannst du uns dann einfach mal ein paar Einblicke geben? Wo sind die Challenges für diese Menschen? Wo sind die Herausforderungen? Wo sollte man vielleicht genauer hinschauen, sich selber nochmal hinterfragen? Das wäre cool, wenn du da ein bisschen was erzählst.
Ja, genau. Wie du angesprochen hast, es ist halt wenn man irgendwie so viele Privilegien hat und irgendwie wie könnte man sagen, so ein bisschen auf wienerisch, so auf die Butterseite gefallen ist. Mhm. Man geht so durch die Welt und denkt irgendwie, okay, wow, ist eh alles super eben in Wien. Mhm. Wir leben da in Mitteleuropa, hier herrscht ein Wohlstand. Und genau, dann ist das eben für viele Personen nicht so. Und da finde ich es ganz wichtig, auf so die unterschiedlichen Diskriminierungsachsen genau hinzuschauen. Mhm. Genau, also Geschlecht, Hautfarbe, Religion, also wie verschränkt sich das alles und wie geht es dann auf einmal Personen, die sozusagen, ja, die nicht so auf die Butterseite gefallen sind, die eine die Fluchtgeschichte haben, die im Irak geboren sind beispielsweise, also all das irgendwie mitzubedenken, und damit sind wir auch in der Courage konfrontiert, genau, was sind die Lebenswelten der Personen, die zu uns kommen? Und ja, also die sind ganz unterschiedlich, die sind ganz divers. Und genau, das ist sozusagen, fängt an irgendwie bei dabei, dass jugendliche Personen Unterstützung sich von der Courage wünschen, was das Thema Outing betrifft. Also, dass die Courage auch begleitet bei Outing-Prozessen, sowohl sozusagen beim inneren Outing, also beim innerlichen und persönlichen Umgang mit der eigenen Sexualität.
Ah, okay.
Genau, aber auch beim Outing, beim äußeren Outing-Prozess, am Arbetsplatz, in
der
Familie,
Familie, bei Freunden.
Ja.
Mhm. Ich kenne das, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne das entweder aus dem Fernsehen, und ich habe in meiner Familie auch jemanden, der schwul ist, und zu dem Zeitpunkt, wo das Outing war von ihm, hatten wir keinen guten Kontakt zueinander. Mhm. Das heißt, ich habe das dann mitbekommen und das hat er dann so nebenbei fallen lassen. Aber ich war bei diesem Prozess nicht dabei. Und ich weiß aber nur, dass dieser Prozess extrem wichtig ist für einen Menschen, weil das, so wie du gerade sagst, das ist ein, sich selbstbewusst zu werden, wer bin ich, und dann auch dem Umfeld das zu kommunizieren. Kannst du für die Menschen, die das damit nicht konfrontiert sind, die das nicht kennen, einfach erklären, warum das Outing so ein Thema ist? Weil auf der anderen Seite kenne ich viele Leute, die sagen, Entschuldigung, ich oute mich jetzt auch nicht als Mann, wenn ich auf eine Frau stehe. Ja? Was soll denn das? Das ist so diese Denke, die wir leider immer noch haben. Und ich denke mir, ich bin jetzt nicht schwul, das heißt, ich kenne das nicht, wie man sich outet, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Riesending. Warum ist es ein Riesending?
Ja, ja. Ja, der Vergleich ist lustig, den du bringst, weil genau, also unsere Gesellschaft ist genau so strukturiert, dass sozusagen Männer auf Frauen stehen und Frauen auf Männer stehen. Also so ist die Mehrheitsgesellschaft strukturiert, so funktioniert das System.
Das ist sogar das Normal, genau, ne, in den Köpfen der Leute.
Genau.
Ja.
Man sagt so schön auf Fachsprache, sagt man Heteronormativität. Das heißt, die Gesellschaft, also die Norm der Gesellschaft ist hetero.
Okay.
Alles ist danach strukturiert.
Okay.
Wenn du auf Urlaub fährst, dann frage ich nach, mit wem fährst du, mit deiner Freundin?
Wenn du jemanden einlässt zu einer Firmenfeier, sagst, sie können gerne ihre Gattin mitnehmen, wenn
es
ein Mann ist.
Ja.
Stimmt, eigentlich ist eigentlich eine Frechheit.
Genau, also
okay.
Das sind so ganz kleine Momente, so ganz sozusagen ganz unterschwellig, die so immer wieder mitschwingen. Und deshalb, genau, ist es, finde ich, ganz wichtig, da den Denkprozess anzustoßen, wie fühlt sich das denn vielleicht an, wenn eine Person anders liebt, anders lebt, in anderen Konstellationen in Beziehung ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass sozusagen, also erstens, dass es auch Begleitung und Beratung gibt für Personen, die sich in einem Outing befinden, weil es eben leider nicht sozusagen normal, immer noch nicht normal ist oder auch nicht, wie soll man sagen, irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil es ganz oft eben immer noch so ist, dass Jugendliche mit Eltern, genau, also Eltern gegenüber sitzen, die kein Verständnis dafür haben, die kein Verständnis dafür haben, dass sie sagen, ich bin queer, ich identifiziere mich als non-binary. Und genau, oder die in der Schule Diskriminierung erfahren.
Ist es wirklich noch so, dass das auch in den Familien so ein Riesenthema noch ist? Weil oft müsste man ja eigentlich in der heutigen Welt denken, wie soll ich sagen, die Firmen sagen, unser Firmenvorstand ist schwul, und alle sagen, ah, der outet sich, super, toll. Aber es ist wirklich noch so ein Thema, dass das auch in den Familien noch ein Riesen-Challenge ist.
Ja, also genau, auf jeden Fall. Also Es gibt natürlich auch Familien, die sehr unterstützend sind, die irgendwie ihre Kinder schätzen, wie sie sind, wie auch immer sie sind. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Und deshalb bietet die Courage eben auch Beratung mit Eltern an oder auch im im Familiensetting. Genau, und da geht es einfach darum zu schauen, die Person, die da ist, Klient, Klientin, was braucht die Person? Wie kann die Person gut unterstützt werden, um sozusagen auch gut durch das Leben zu schreiten? Ja.
Falls jetzt jemand gerade zuhört aus einer Familie, wo vielleicht, ich weiß nicht, demnächst vielleicht jemand auch hingeht aus der Familie und sagt, hey Leute, ich will euch was erzählen, ich bin schwul zum Beispiel. Gibt es etwas, wo ihr auch einfach so sagt, hey, so sollte man am besten darauf reagieren?
Als Eltern meinst
als
du?
Als Eltern, oder? Als, ich weiß nicht, als Freunde, als Geschwister, weil man kann sich ja jetzt nicht unbedingt wirklich in die Person hineinversetzen und sagt mir jetzt, super, sagt man, schön, dass du mir das gesagt hast, gibt es irgendwas, wo man auch eine Sensibilität entwickeln sollte?
Also die ExpertInnen sozusagen für das Thema sind meine KollegInnen in der
Branche. Okay. Also da kann man sich melden, ja. Okay, super,
genau,
ja.
Bitte, also auf jeden Fall. Ja. Aber sozusagen, was sozusagen immer gut ist und nie schlecht ist, ist unterstützend zu sein, offen zu sein, die Personen ernst zu nehmen. Das kennen wir vielleicht alle, so diese Phrase, ach, das geht vorbei, das ist jetzt gerade eine Phase, in der Gottes du dich befindest.
Boah.
Das gibt es immer noch.
Das muss das Schlimmste sein, wenn du sowas, wenn du dich dann endlich mal traust, es zu sagen und dann sowas hörst. Das ist ein Schlag ins Gesicht, oder?
Also für viele Personen, zum Beispiel, die sich als trans ident outen, ist so ein Outing-Prozess ewig, also kann ewig dauern. Einfach weil es oft Prozesse sind, die jahrzehntelang dauern, um sozusagen wirklich den Mut zu fassen, nach außen zu gehen und meinem Außen auch zu sagen, so bin ich und so, ich bin genau so, wie ihr mich jetzt gerade hier seht. Und dann halt zu hören, du, das ist nur eine Phase und genau, wie du sagst, ein Schlag ins Gesicht, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das nie schafft, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen und nicht für sich selbst Klarheit hat, dann kann das ja auch zu großen mentalen Problemen führen, oder? Wir haben ja während Corona, Gott sei Dank, leider, aber gleichzeitig auch, muss man sagen, endlich auch auf einer breiten Ebene über das Thema Mental Health gesprochen. Man hat plötzlich gemerkt, was das mit Jugendlichen macht, man hat plötzlich gemerkt, die ganzen Betreuungsplätze sind zu wenig, dass die Leute teilweise Monate warten müssen, obwohl sie akut eigentlich Unterstützung benötigen. Habt ihr das Thema Mental Health bei euch auch als großes Thema?
Genau, also die Courage macht sozusagen, also die arbeitet zum Thema Mental Health. Also wir bieten eben psychosoziale, psychotherapeutische Beratung an. Das heißt, aus diesem Grund kommen Personen zu uns und verstärkt auch während Corona mit Themen, die sozusagen noch einmal sich verändert haben und auch noch mal zugespitzt haben im letzten Jahr im Vergleich zu vor der Pandemie.
Und wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, hey, ich merke, da geht es mir nicht gut. Wie sinnvoll ist es, auf eigene Faust zu versuchen, die mentalen Probleme in den Griff zu bekommen? Oder sollte man sich immer helfen lassen?
Also ich glaube, es ist immer wichtig und gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man merkt, ich stehe an, ich kann, es geht, alleine schaffe ich das nicht mehr. Also ich glaube, es ist wichtig, irgendwie mit FreundInnen ins Gespräch zu kommen, mit Vertrauenspersonen. Genau, aber wenn man merkt, also allein kriege ich das nicht hin, ich brauche da jetzt mal eine neutrale Person von außen, dann ist es immer wichtig und immer gut, professionelle Personen, ExpertInnen zu Rate zu ziehen. Genau, und auch einfach mal ganz, ganz offen in ein Gespräch zu gehen und darüber zu reden, was gerade los ist, wie es einem gerade geht, was gerade einfach auch scheiße ist oder nicht gut läuft, ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass Stärke bedeutet, ich muss das allein schaffen. Und ich habe das mit 27 in meinem Leben gedacht und ich hatte damals einen Job, wo nach außen alles gut war, aber innerlich habe ich immer weniger Luft bekommen und habe Panikattacken gehabt und eines Tages bin ich ja noch nicht mehr aufgestanden. Und ich bin dann 3 Wochen lang im Bett gelegen zu Hause. Ich habe die Wohnung nicht verlassen. Dann hat man herausgefunden, Burnout, psychische Depressionen.
Und ich habe damals noch gesagt, na, das kriege ich allein hin. Mhm. Und erst als ich zu einem Arzt gegangen bin, zu einem Experten, das war der Herr Dr. Schigut im 16. Bezirk in der Wasergasse, glaube ich, hieß das sogar. Erst als ich bei dem war, hat sich mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, da gibt es Profis. Das ist so, wie wenn du die Hand brichst und ein Experte sagt, du brauchst einen Gips. Mhm. Ist einfach so. Das schaffst du nicht allein. Habe ich für mich herausgefunden, das war jetzt nur meine Sichtweise, dass es beim Thema Mental Health, auch wenn du es nicht siehst, einfach Profis gibt, die dir helfen. Mhm. Ist das eine der Kernaussagen, die man verstehen sollte?
Auf jeden Fall, ja. Also das ist sozusagen, würde ich sagen, die Herausforderung unserer Zeit, gerade auch jetzt, während der Pandemie, die sozusagen alle irgendwie auf Trab hält und alle herausfordert, ist sozusagen noch einmal genau hinzuschauen und zu erkennen, psychische Erkrankungen, Depressionen, Burnout, die sind nicht sichtbar in den meisten Fällen, genau. Kann ich von außen nicht sehen, aber wie du gesagt hast, ich gehe auch zu einem Arzt, wenn ich mir die Hand breche.
Ja, klar.
Genau, also bitte holt euch Unterstützung, wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut. Ja.
Ich hatte mal bei meiner ersten Firmengründung, ging es mir irgendwann auch mental nicht gut, weil mir alles zu viel wurde und ich hatte zu hohe Ansprüche an mich. Und da habe ich einem meiner Co-Founder-Kollegen damals erzählt, hey, mir geht's nicht gut, ich brauche Auszeit. Mhm. Und er schaut mich an und sagt, na, dir geht's eh super, weil gestern hast du ja auch gelacht und du warst Basketball spielen. Und ich habe gemerkt, hätte ich eine Schusswunde und würde blutend am Boden liegen, würde er daneben stehen und mir helfen. Mhm. Und der glaubt mir bis heute nicht, dass ich damals mentale Probleme hatte, weil in seiner Umfeld, seiner Familie und so, gab es sowas einfach nicht. Wie geht man mit sowas um, aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich total schade und kann mir vorstellen, auch sehr verletzend, sowas einfach zu hören.
Das ist eine Katastrophe.
Weil emotional bist du am Boden gelegen und hast
also es war die Freundschaft danach vorbei. Ja. Also es war keine Freundschaft mehr. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber wie geht man eigentlich mit sowas um? Weil ich höre das oft von Menschen, die sagen, ich wünschte, ich hätte eine Verletzung, die man sieht, wo ich mir die Hand brauche mit dem Gips, weil dann kommt jeder her und sagt, du Armer, und wie geht's dir? Und kann ich dir helfen? Aber wenn du sagst, ich habe mentale Schwierigkeiten, Herausforderungen und du lächelst einmal irgendwo, weil du hast einen lustigen Film gesehen, dann sagen alle, dem geht es ja besser. Fahr mal 2 Tage auf eine Therme, dann ist ja alles wieder gut. Ja. Wie geht man mit sowas selber um, glaubst du, am besten?
Du meinst, als so wie dein Freund wieder hätte gut umgehen
können? Nein, umgekehrt. Oder? Wenn jemand wie ich einfach sagt, ich habe diese Probleme, ich sag's meinem Umfeld und die sagen, fahr 2 Tage auf eine Therme, dann geht es dir wieder besser. Also die nehmen es nicht ernst.
Ja, also genau, das ist halt, also so wie wir vorhin auch gesagt haben oder wie ich auch gemeint habe, was so Outing-Prozesse betrifft, also auch hier wünscht man sich natürlich, dass man verstanden wird, dass Personen einem glauben, wie es einem geht. Und auch da erachte ich es als total wichtig, dass man sich irgendwie Unterstützung holt, dass man sich ein Umfeld schafft, dass man mit Freundinnen sich umgibt, die einem gut tun und die einem sozusagen glauben, was gerade irgendwie abgeht. Und also, ja, das ist, glaube ich, das Um und Auf, ja.
Ich glaube, eure Arbeit bei Courage hat ja auch ganz viel wahrscheinlich zu tun mit dem Thema einfach Vertrauen, oder? Dass man die Menschen auch darin stärkt, dass sie sich selber vertrauen und wahrscheinlich auch die Angehörigen, die kommen, lernen, was es bedeutet, echte Beziehungen aufzubauen zueinander, oder? Weil eigentlich macht es eher nichts anderes als, es stärkt Menschen in ihrer wahrscheinlich Beziehungsfähigkeit.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es geht viel darum, zu erkennen, was ist mein Weg? Also wie sozusagen, wer bin ich und wie kann ich diesen Weg so in meiner sexuellen Orientierung, in meiner geschlechtlichen Identität, wie kann ich diesen Weg beschreiten? Und wer steht mir da sozusagen zur Seite? Wer steht mir da nicht zur Seite? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? Und auch wer, was brauche ich auch von meinem Umfeld? Was brauche ich von meinen LehrerInnen in der Schule?
Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, jetzt weil du auch gerade Lernen und Lernen gesagt hast, dass unsere Gesellschaft zum Beispiel auch in den Schulen oder im Bildungsbereich immer mehr sensibilisiert ist für all diese Themen, mit denen du dich auseinandersetzt? Oder sind wir dann auch in der Steinzeit?
Also Steinzeit würde ich nicht sagen.
Oh Gott, jetzt habe ich das Wort verwendet, das ganz seit kurzem herumkursiert. Aber ich habe das jetzt gar nicht so gemeint, wie es in anderen Debatten aktuell stattfindet. Aber ich meine ganz ernst, ist es so, dass man der Fortschritt sieht oder sind wir dann auch dort, wo man vor 10 Jahren waren, vor 20
also,
Jahren waren?
Also es gibt Fortschritte, ich würde jetzt mal sagen, die gehen viel zu langsam. Die, also es ist natürlich alles irgendwie, sind Prozesse, die dauern, um, damit die auch in der Mitte der Gesellschaft ankommen, aber es tut sich schon was. Genau, es tut sich schon was, auch wenn natürlich immer Luft nach oben ist, irgendwie so, ja, typisch österreichisch irgendwie so, schauen wir mal, genau. Ja, aber... genau, weil du jetzt vorhin gemeint hast, auch so im Kontext Schule. Zum Beispiel. Also zum Beispiel haben wir auch während dem Pride Month im Juni ganz viele Anfragen auch gehabt von Schulen.
Oh, wow.
Genau, also es gibt Awareness und es gibt ein Bewusstsein in Schulen zu den Themen.
Okay.
Das ist auch, also es ist im sozusagen, es ist im Werden. Wir merken, dass Lehrpersonen darauf immer mehr sensibilisiert sind, auch natürlich nicht überall. Und es kommt ganz oft auch darauf an, was ist das für eine Schule, was für sozusagen finanzielle Mittel oder auch personelle Ressourcen hat die Schule. Genau, so ganz, ganz klassisch, irgendwie ist das irgendwie eine, es ist irgendwie ein Gymnasium in den Innenstadtbezirken oder ist das eine Mittelschule, die gerade irgendwie schauen muss, dass das alles irgendwie halbwegs rund läuft. Genau, also da geht es ganz viel so drum, genau.
Kann man sagen, woher diese ganzen Anfragen dann am meisten kommen? Also sieht man diese Muster? Also ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, wir reden Gott sei Dank in der Gesellschaft endlich über Themen, wo ich einfach sage, die leiten sich ab von den Menschenrechten. Also auch die Themen, mit denen du zu tun hast. Und ich merke aber dann oft, das sind sehr oft Diskussionen, wo Menschen einfach auch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Weil sie sich glücklicherweise nicht mehr darum kümmern müssen, wie sie über die Runden kommen. Ist das auch eure Erfahrung?
Also ich würde so sagen, genau, weil, also das ist eh interessant, dass du das ansprichst, weil ganz viele Leute sind immer so vor den Kopf gestoßen. Warum? Was ortet die sich jetzt als lesbisch? Wie kommt es sozusagen dazu? Und ich finde es da ganz wichtig, so eine historische Perspektive auch mit einzubeziehen und sozusagen zu erkennen, okay, das sind sozusagen jahrzehntelange, also sozusagen die sexuelle Befreiung, wenn man so sagen möchte, und die sozusagen Entwicklung, die es in diesem Bereich gab, die dauert schon einige Jahrzehnte an. Und es ist sozusagen ein Prozess auch hier. Also, dass sich jetzt auf einmal, wie viele Leute so gern sagen, irgendwie Personen, so viele Jugendliche als queer oder als trans outen, ist nicht irgendwie auf einmal so auf uns, auf die Erde irgendwie gekommen.
Es ist kein großer Trend, sondern genau. Es ist der Output von einer langen Entwicklung.
So ist es, genau. Also es ist kein Trend und das ist so, wie wir vorhin gemeint haben, kriegen das ganz viele Jugendliche zu hören, du bist ein Trend oder deine sexuelle Orientierung ist ein Trend. Bitte, und das ist eine der Aussagen, die genau ganz, ganz großen Schmerz einfach verursacht bei den Betroffenen.
Hey Leute, falls ihr gerade zuhört oder zuseht und ihr bekommt das bitte in eurem Umfeld mit, dass so etwas passiert, dass jemand ja fast schon abgestempelt wird als jemand, der seine Sexualität an einem Trend aufhängt, schaut bitte nicht weg. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da nicht wegschaut, sondern die Person stärkt.
Oder? Ja, also genau. Also nicht wegschauen, zuhören, verständnisvoll sein, interessiert sein und Fragen stellen sind, glaube ich, die einfachsten Dinge, wenn man so möchte, die man tun kann, um Personen zu unterstützen. Ja.
Neben deiner Arbeit bei Courage bist du auch, ja, damit ich jetzt keinen Blödsinn sage, ja, du bist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Sigmund Freud Privatuniversität, ja, und hast bei einem Forschungsprojekt mitgemacht zum Thema Intimität, Sexualität und Solidarität in der Covid-19-Pandemie. Das sind ja unfassbar große Themen. Kann man jetzt schon über Ergebnisse sprechen oder Erkenntnisse sprechen?
Genau, also die... in einem Forschungsprojekt haben wir zwei Hebungen durchgeführt. Einmal im April letzten Jahres, also April 2020, und die zweite Erhebung war dann im Winter 2020. Und es war eine sehr, sehr breite und sehr sozusagen weit aufgestellte Online-Erhebung, die eben zu den Themen Sexualität und intimen Beziehungen gefragt hat, also die da ganz differenziert Fragen gestellt hat und eben interessiert war auch an der Vielfalt in der Gesellschaft. Also wir haben da auch versucht, diese Vielfalt auch abzudecken haben zum Beispiel ein vielfältiges Angebot oder sozusagen eine Auswahlmöglichkeit an sexuellen Orientierungen zur Auswahl gehabt und haben nicht irgendwie nach Männern und Frauen gefragt, wie das ganz oft so in der Wissenschaft der Fall ist. Also haben hier versucht, ganz viele Aspekte mit einzubeziehen und darauf auch sozusagen auch mit Bedacht davor zu gehen. Genau, das würde ich mal so sagen, so zu den Basics.
Und die Fragen, die ihr gestellt habt oder das, was euch interessiert hat, war was genau?
Also genau, es war ein irrsinnig großer Fragebogen, den wir da ins Feld geschickt haben. Aber wir haben Fragen gestellt von zum Thema Solidarität. Haben Sie für Ihre Community oder für Ihre NachbarInnen, hat sich das irgendwie verändert? Haben Sie mehr Einkäufe getätigt? Haben Sie irgendwie geholfen, dass Ihre Mutter die Einkäufe nach Hause bringen? Also wie sozusagen, was waren solidarische Praktiken, die während Corona sich verändert haben? Also das waren unter anderem so Fragen, aber auch, wie haben sich intime Beziehungen während Corona verändert?
Wow.
Es gab Kontaktbeschränkungen. Ja, also wie ging es Personen, die in einer Fernbeziehung gelebt haben, die aufgrund von Grenzschließungen nicht mehr in das andere Land reisen konnten? Mhm. Also das sind nur so ein paar Schlaglichter, in diesem Feld bewegt sich
die Forschung. Und was kann man jetzt daraus ableiten? Gab es Veränderungen? Sind die Leute solidarischer geworden? Ist es genau anders geworden? Mhm. Was sind so? Also kannst du da schon ein bisschen was erzählen?
Also genau, also
mich echt interessieren.
Ein bisschen kann ich auf jeden Fall schon erzählen. Genau, die gesammelten Ergebnisse, die werden auch online veröffentlicht auf der Homepage von meiner Projektleiterin Barbara Rothmüller. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sozusagen zu einer Monogamisierung der Gesellschaft geführt hat. Also, dass Personen monogamer geworden sind aus offenen Beziehungen oder polyamoren Konstellationen, mehr geschlossene Beziehungen und monogame Kontexte sich gebildet haben. Aufgrund sozusagen der Kontaktbeschränkungen, der Beschränkungen, den öffentlichen Raum zu meiden etc.
Also jetzt im Umkehrschluss kann man jetzt aber davon ausgehen, dass wenn mal wieder eine sogenannte Normalität kommt, dass sich wieder dorthin entwickelt, wo es vor der Erhebung war.
Also das wäre wünschenswert auf jeden Fall, ja.
Weil das wäre ja sonst eine Katastrophe. Also wenn das jetzt aufgrund dieser Beschränkungen jetzt die Menschen nicht dem nachgehen, wo ihr Herz ist oder wo ihre Orientierung auch ist.
Also ich denke nicht, dass das sozusagen jetzt für immer so bleibt oder dass das Tendenzen sind, die sich nicht mehr verändern und nicht mehr sozusagen auch zurückentwickeln. Aber die pandemischen Bedingungen haben das sozusagen erfordert. In diesen Lockdowns war das notwendig und sozusagen wir kennen alle die Anforderungen, die irgendwie gestellt wurden an die Gesellschaft, Kontakte zu reduzieren, etc., etc. Und in diesem ganzen Kontext umzugehen mit Beziehungsgestaltung, das war einfach eine große Herausforderung für viele Leute. Sowohl eine psychische Herausforderung, aber auch sozusagen in der Familie mit den PartnerInnen.
Und beim Thema der Solidarität, die ihr abgefragt habt, kann man da schon was sagen, wie da die Entwicklungen waren? Oder darf man das jetzt noch nicht sagen, sondern muss die Forschungsergebnisse abwarten?
Ja, genau, am besten dazu. Also das ist so angeplant für den Herbst, dass da dann
Infos gibt. Genau. Okay, das heißt, so muss man das dann auf jeden Fall sagen und dann wird es dann natürlich auch noch gerne nachreichen oder
kann
oder
ich gern
mit den
tun,
Leuten.
Ja.
Das andere ist, es ging auch um das Thema der Intimität an sich. Und der Mensch ist ja ein Wesen, also ein Mensch ist nichts ohne sein Gegenüber. Also wir sind Gemeinschaftswesen, wir brauchen die Beziehung, wir brauchen, sei es eine gefühlte Berührung mit der anderen Person. Das Thema der Intimität ist ja auch durch Corona, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade in einer Partnerschaft war, ja komplett zurückgedrängt worden. Das war ja nicht wirklich möglich. Also allein ich kenne Menschen, die können gar nicht auf einen Kaffee mit anderen gehen, ohne die andere Person nicht zu umarmen. Ja, das war von heute auf morgen weg.
Ja.
Kannst du Einblicke geben, jetzt nicht nur
aufgrund der Studie, sondern auch auf deiner Arbeit bei Sober Courage, wie sich das auf die Menschen ausgewirkt hat oder wie ihr das mitbekommen habt?
Ja, also genau, das sehe ich eigentlich in meinen beiden Arbeitsfeldern recht deutlich. Also wir haben auch in der Befragung das erhoben und die Frage gestellt, wann haben Sie das letzte Mal jemanden umarmt oder berührt? Oh. Und da kamen sozusagen ganz klare und erschreckende Antworten, dass ganz viele auch angegeben haben, dass es schon monatelang her ist, dass sie eine Person zum letzten Mal umarmt haben. Also da hat es ganz, ganz starke Veränderungen gegeben. Besonders für Personen, die alleine leben oder die in keiner Beziehung sind, die Singles sind. Mhm. Und da gab es auch, muss man schon sagen, da gab es auch von politischer Seite einfach viele Versäumnisse, dass sozusagen Beschränkungen gab, die ganz viele Personen nicht mit einbezogen haben, viele Personen vergessen haben, es keine Konzepte gab, wie Personen, die Singles sind, trotzdem Personen treffen können, also mit Schutzmaßnahmen unter Bedingungen, damit sie irgendwie gesund bleiben. Ja.
Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass der Mangel an Intimität natürlich auch dazu geführt hat, dass wahrscheinlich Menschen im Bereich der psychischen, mentalen Gesundheit einfach Probleme hatten.
Genau, und das merken wir in der Courage auch. Also, dass Themen wie soziale Ängste, Phobien, aber eben auch Depressionen einfach zugenommen haben und da auch besonders bei Jugendlichen. Das ist so unsere Schwerpunkt, also sozusagen ist unser Schwerpunkt Altersgruppe, sind eben jugendliche Personen so um die 20 herum. Okay. Und genau da merken wir, die Themen, die da aufkommen, sind einfach Schlafstörungen während Corona. Tagrhythmusveränderungen durch sozusagen Homeschooling, durch die Herausforderung mit dem Distance Learning. Ja.
Das heißt aber, auch wenn das gerade als total hart klingt oder es keine schönen Fälle sind, was vielleicht ein bisschen tröstend ist, ist, wenn es einem plötzlich dann so geht, dann ist man nicht die Ausnahme, sondern es ist normal, dass so etwas für jemanden ein Problem ist. Also da braucht sich jetzt niemand dafür schämen und sagen, ich habe das nicht in den Griff bekommen. Ich hab ganz viele Leute gehabt, auch so um die 20 bis 30, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, du Ali, ich hab keinen Tagesrhythmus mehr. Und ganz ehrlich, ich mache da was falsch. Ich kriege das nicht besser hin. Und dann allein nur dieser Person zu sagen, hey, allen geht so. War so, wirklich? Also es liegt nicht nur an mir, sage ich, nein, es ist plötzlich von heute auf morgen sich das Ganze verändert und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben.
Ja, das kann sehr entlastend wirken, wenn man merkt, okay, es geht nicht nur mir so, sondern ganz viele Leute strugglen gerade damit, wie sie irgendwie ihren Alltag gestalten. Andere Personen wiederum, die sozusagen unter Anführungszeichen systemrelevanten, systemerhaltenden Jobs tätig sind, ist sozusagen die Situation nochmal eine komplett andere, weil die Personen sozusagen, es überall heißt, irgendwie Kontakte reduzieren, Gesundheit geht vor Corona und die Personen stehen im Supermarkt, arbeiten im Supermarkt, sind teilweise ungeschützt gewesen am Anfang der Pandemie und es gibt ganz, ganz sozusagen wenig und immer wieder auch unzureichende Unterstützung, gerade für Personen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, in psychosozialen Berufen arbeiten.
Ich habe eine Frage. Ich habe am Anfang begonnen mit dem Thema der Solidarität, ganz am Anfang unseres Interviews oder unseres Gesprächs. Wenn ich dich so anschaue, du hast unfassbare Energie. Du arbeitest an Dingen nicht nur auf Basis von Bauchgefühl, sondern du schaust dir die Dinge wissenschaftlich an. Du bist eine Organisation, die Menschen hilft, unterstützt, für die da quasi ihr seid da für Menschen, die man in der breiten Gesellschaft so gar nicht mitbekommt. Warum macht man das? Also ganz ehrlich, ich kenne genug Leute, die unfassbares Talent haben, Energie haben und die sagen, ja, ich gehe jetzt in eine große Organisation, irgendwo international, dann bin ich in 5 Jahren eine Führungskraft da oben und dann ist alles gut. Ja, dann habe ich das Auto, dieses, jenes. Ich hab meinen Lifestyle mir erarbeitet. Ja. Muss ich immer so lachen, wenn die sagen, ich habe es mir erarbeitet, weil das haben eigentlich die Großelterngenerationen in der Nachkriegszeit, haben diese Welt für uns erarbeitet, aber ist was anderes. Warum arbeitest du in diesem Bereich? Warum machst du das? Warum machst du trotzdem weiter? Weil ich kann mir vorstellen, dass es genug Phasen in deinem Job oder in deinem Alltag gibt, wo man mit dir denkst, das gibt's ja nicht. Wir arbeiten hier, wir unterstützen Menschen und dann zum Beispiel kommt die Politik und man trifft Entscheidungen, wo du sagst, alles wieder zurück auf Anfang. Ja. Warum geht man in diesen Bereich und warum arbeitet man trotzdem, obwohl es manchmal herausfordernd ist?
Ja, ich würde sagen, sozusagen trotzdem es herausfordernd ist. Also das ist wahrscheinlich oft der Antrieb auch zu sehen, okay, es gibt Bereiche, da muss man hinschauen einfach und da braucht's Unterstützung, da braucht's Personen, die einfach sich dem hingeben und die sich einsetzen. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass ich mit ganz vielen Privilegien auch sozusagen in diese Welt geworfen wurde. genau, also sozusagen
da. So habe ich es noch nie gehört. Ich wurde in diese Welt geworfen. Es gibt Menschen, die sagen, ich wurde hineingeboren, ich kam in diese Welt.
Nein, das ist ein bisschen so philosophisch. Nein, aber also sozusagen, ich habe ganz viele Privilegien, die ich sozusagen mitbekommen habe und mir war dann schon auch immer wieder in den letzten Jahren klar, mir geht's nicht darum, hier irgendwie meine Millionen zu machen und irgendwie, ich weiß nicht, CEO von irgendeiner Firma zu werden. Das ist nicht mein Bestreben und das ist nicht das, was mir wichtig ist oder wofür ich sozusagen auch brenne. Und wär sozusagen auch gar nicht gegangen mit meinen Ausbildungen, also als Soziologin und irgendwie, ich habe Gender Studies studiert, also da lässt sich, glaube ich, keine Millionen machen. aber genau, es ist mir einfach immer klar gewesen, ich möchte sozusagen in einem Job arbeiten, in dem so meine feministischen Anliegen auch Platz haben, also in dem es möglich ist, all das zu vereinen, ja, also das Politische, das Aktivistische, das Feministische zu vereinen, genau.
Und wie schaffst du es für dich selbst, in Phasen, die herausfordernd sind, dich selber wieder, kann man sagen, zu motivieren oder dich selber dahin zu bringen, trotzdem weiterzumachen, weil die eine Sache ist das große Bild, das du gerade erklärt hast, das andere ist, wir sind alle Menschen und wir haben ab und zu Tage, wo wir einfach mit dem falschen Fuß aufstehen und sagen, oh, da habe ich keinen Bock, ich kann nicht, ich habe so viele administrative Tätigkeiten, dieses und jenes. Und dann kommt auch noch plötzlich so Corona dazu, dann hat man Homeoffice und dann bist du in einer Organisation, die andere Menschen stützt. Da musst du ja Kraft haben, um andere zu stützen. Das ist so wie der Rettungsschwimmer oder die Rettungsschwimmerin, die Kraft braucht, um andere Menschen irgendwie rauszuziehen, manchmal zum Beispiel. Wie machst du das für dich selbst? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, wie man von jemandem wie dir lernen kann?
Ja, genau, also mir gelingt das auch nicht immer. Ja. Also das ist es geht nicht allen gut, wie das vielleicht oft auf Social Media oder so irgendwie rüberkommt. Und deshalb, erachte ich es auch als so wertvoll, auch auf Plattformen wie diesen über psychische Gesundheit zu sprechen. Ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, ist, sich immer wieder auch bewusst Auszeiten zu nehmen, sozusagen im beruflichen Kontext, also im Sinne von zu erkennen, wie geht es mir eigentlich gerade, wie sind meine Bedürfnisse, wie viele Ressourcen habe ich und dann danach zu handeln und zu sagen, ich nehme mir irgendwie, sozusagen sowohl im Kleinen, ich mache heute Abend mal, lege ich mich mal auf die Couch, aber auch sozusagen im Großen zu schauen, okay, ich brauche jetzt irgendwie Urlaub, ich muss irgendwie abschalten, ich muss runterkommen, ja.
War das immer schon so, diese Erkenntnis, oder ist das so, dass das irgendwann erst gekommen ist im Leben? Weil ich muss zugeben, heute geht es so mittlerweile ziemlich gut in meinem Leben, auf mich zu achten, nur es war ein echt beschissen schwerer Prozess, wo ich oft auf die Schnauze gefallen bin und erst im Nachhinein gecheckt habe, oh, ich hätte eigentlich schon vor einem Monat auf mich achten müssen.
Ja, ja, man lernt dazu, genau.
Also ist das normal? Also für,
ja, das ja. ist, also genau, ich würde sagen, das ist total normal. Also mir ging es auf jeden Fall auch so. Das sind ja auch alles Skills und Tools, die wir leider auch immer noch viel zu wenig mitbekommen, so in sozusagen unserem Heranwachsen oder auch in der Schule zum Beispiel oder so. Also ich finde, das wäre einfach was ganz Wichtiges, nicht dauernd über die Grenzen zu gehen und nicht dauernd sozusagen alles überall irgendwie dabei zu sein oder mitzumachen, sondern zu sagen, hey, heute passt mir das nicht. Also sozusagen, wenn man im Kleinen so drüber spricht, was kann ich im Alltag tun, damit es mir irgendwie besser geht, ja.
Wie wichtig ist eigentlich auch in diesem Prozess, dass man auf sich selber achtet, das eigene Umfeld? Ich habe oft von Menschen gehört, Ich habe Gott sei Dank Freunde in meinem Umfeld, die, wenn ich mit denen rede, die mir immer wieder spiegeln, dass ich eben übers Ziel hinausschieße oder ich bin gar nicht bei mir selbst oder ich habe Bedürfnisse übersehen. Mhm. Ist es einfach so, dass wir auch immer ein Umfeld brauchen oder kann man das auch alles alleine irgendwie machen, dass man auch die eigenen Bedürfnisse mal für sich selber klarstellt?
Also so wie du vorhin auch gesagt hast, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen andere Personen, wir brauchen ein Gegenüber, um sozusagen uns zu spiegeln, um Dinge zu reflektieren, um im Gespräch so viel über einen selber zu erfahren. Also das ist sozusagen, also davon leben wir einfach. Mhm. Und das war einfach die große Herausforderung während Corona und ist es irgendwie immer noch. Und genau niemand weiß, wie es im Herbst weitergeht oder was im Herbst auf uns zukommt, was die Pandemie betrifft. Ja, das sind so, also deshalb braucht es ganz, ganz unbedingt ein stützendes und unterstützendes Umfeld. FreundInnen, die einem gut tun, die schätzen, was man macht, die einen stützen und mit denen man viel Freude und Spaß haben kann, ja.
Das Thema Freude und Spaß. Hast du in deinem Job, auch wenn das Thema große Herausforderungen sind, die er managt, hast du Freude und Spaß in deinem Job?
Mhm. Ja.
Für die Leute, die gerade nur zuhören, sie grinst gerade voll über ihr, also über das ganze Gesicht. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt zurückreisen würde, Zeitkapseln, und ich stehe jetzt vor deinem, sagen wir mal, 12-jährigen Ich oder 14-jährigen Ich, und ich würde deinem 14-jährigen Ich so einen Fernseher hinhalten, und in dem Fernseher sieht man dich, was du heute so machst. Und ich würde deinem 14-jährigen Ich erklären, schau mal, du bist das, du hilfst heute Menschen in dem Bereich, du bist in der wissenschaftlichen Forschung, du machst dieses und jenes. Was würde sich dein 14-jähriges Ich denken, wenn es dich heute sehen würde? Würde sich denken, ja, eh, habe ich immer gewusst. Oder würde sich denken, was, wie cool ist das? Also, und wenn dein 14-jähriges Ich dann auch noch hört, ich habe einen Job, wo ich Menschen helfe und ich habe Spaß. Dran, oder Freude. Was würde sich dein 14-jähriges Ich denken?
Also, ich glaube, mein 14-jähriges Ich würde sich auf jeden Fall denken, so cool einfach. also das sehe ich nämlich auch heute so. Also, ich finde es einfach, ich habe eine Freude, zu diesen Themen zu arbeiten und sozusagen arbeiten zu dürfen in diesen Bereichen, die ich einfach für so wichtig finde. Und das war nie, also sozusagen, ich würde nicht von mir sprechen, dass ich irgendwie so immer schon wusste, wo es hingeht oder so. Also auch da, ich kenne das, dass, wenn das nicht so ist und man glaubt ganz oft, das muss so sein oder jeder weiß, wohin mit 14 oder so. Also das war bei mir gar nicht so. Und genau, also ich glaube, wenn ich mich sehen würde, dann wäre ich schon auch sehr stolz, ja.
Aber wie kam das dann bei dir, dass du dann irgendwie dann quasi in diesen Kanal reingekommen bist, um das jetzt heute zu machen, wo du heute sagst, eigentlich bin ich happy mit dem Job, den ich mache. Also wie kam das dann? Weil ich verstehe es auch, dass, also auch ich habe auch Leute, die sind 25, kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, was ich vom Leben will. Sag ich, entspann dich. Entspann dich bitte. Ja. Das ist vielleicht so wie die Liebe des Lebens eines Tages. Da rennst du auch nicht rum und sagst, ich such dich. Sondern wenn du mit dir selber im Reinen bist, zack, kann sein, dass die plötzlich auftaucht. Kann sein, ja. Und vielleicht auch nicht, ja. Wie hast du diesen Weg für dich dann irgendwie vielleicht entdeckt?
Ja, wenn ich so zurückdenke, dann, was glaube ich ganz wichtig war, ist auszuprobieren.
Ah, okay.
Zu schauen, was gibt's. Also auszuprobieren, offen zu sein, einen offenen Blick zu haben und auch ein bisschen so sozusagen kritisch zu sein und zu hinterfragen. Also möchte ich wirklich die Laufbahnkarriere haben, wie man glaubt, wie das zu sein hat oder so, sondern sozusagen, ich glaube, es hat schon sehr viel Zeit und Energie und Ressourcen auch bei mir in Anspruch genommen, wo möchte ich hin? Es war viel Arbeit, also auch mit Corona, es war natürlich, also es war eine schwierige Zeit, ja. Und ich würde sagen, ganz viel, ist mir dann auch sozusagen passiert einfach. Also ein Stein hat zum anderen irgendwie geführt, ja. Gleichzeitig war es viel Arbeit.
Es ist, glaube ich, immer viel Arbeit. Ich glaube, um das kommt man nicht herum. Also ich mache jetzt, glaube ich, seit über 10 Jahren in meinem Leben nichts anderes, als mir die Frage zu stellen, warum Menschen tun, was sie tun. Und je happier die Leute sind, umso mehr erklären sie mir, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja.
Es ist unfassbar. Das beides hängt halt, glaube ich, ganz stark zusammen, ja. Du willst ja
das ist meine Sichtweise, du willst dir echt was bewirken durch dein Tun. Mhm. Ich stell dir vor, Menschen haben mit dir zu tun, du hast ihnen geholfen oder deine Organisation hat dich unterstützt. Und ich würde diese Personen in deiner Abwesenheit fragen, welche Sachen ist denn da jetzt bei euch verändert worden? Also wie hat es jetzt auf euch gewirkt? Mhm. Was hättest du am liebsten, so was die Menschen sagen sollen, die durch deine Arbeit unterstützt worden sind? Mhm. So was sollen die irgendwie sagen?
Ja, also ist irgendwie eine herausfordernde Frage, weil sozusagen ich ja auch nur stellvertretend ganz oft da bin. Und wenn Jugendliche in die Courage kommen, zum Beispiel, dann sitzen dort Expertinnen, dann sitzen dort Psychotherapeutinnen, BeraterInnen, die sozusagen, für die ich stellvertretend heute da bin.
Na gut, dann machen wir es anders. Ich frage jemanden, ihr wart bei Courage, hat es euch geholfen? Die sagen, ja, voll. Mhm. Dann sage ich, wie hat es euer Leben verändert? Mhm. So was sollen die sagen, wenn ich sie in 2 Jahren frage? Mhm.
Ja, also ich glaube, dass ganz viele sehr dankbar sind für die Arbeit, die wir in der Courage tun. Also das ist das Feedback, das wir auch ganz oft bekommen. Wow. Genau, wir sind eben eine geförderte Beratungsstelle. Das heißt, unsere Beratungen sind auch kostenlos.
Wow.
Genau, die sind kostenlos. Also
da kann wirklich jede Person hinkommen, egal ob Geld da ist oder nicht Geld
das
da
ist. Genau, so ist es, ja. Wow. Also wir sind eine Schwerpunktberatungsstelle eben zu den zu LGBTIQ-Themen. Aber sonst kann sozusagen jede Person zu uns kommen. Und wir erleben das immer wieder und das freut uns alles total. Es passiert ganz oft, dass Personen so dankbar sind, dass die uns sozusagen eine Spende überweisen oder dass die eine Veranstaltung organisieren und die Spenden gehen an die Courage. Also das ist unglaublich, das mitzubekommen und mitzuerleben. Ja.
Das heißt, wenn doch gerade jemand zuhört oder gerade zusieht und sagt, hey, ich finde das so geil, was ihr tut, ist notwendig, dann kann man einfach auf eurer Website, gibt es wahrscheinlich einen Knopf, wo steht, hier spenden.
Genau, ja, also wir freuen uns immer über Spenden, weil wir eben ein Verein sind, von der Rechtsform her. Spenden sind immer willkommen, weil du gerade die Homepage angesprochen hast, das sind ein paar so Baustellen, an denen wir auch dran sind. Also
das ist ganz normal.
Ist ganz normal.
Das ist überall so. Genau. Ist auf meiner eigenen Website nicht anders. Ja?
Genau, also da kommt einiges Neues in den nächsten Monaten, wo dann hoffentlich sozusagen der Spenden-Button auch noch ein bisschen besser zu sehen ist. Ja.
Wenn du jetzt, ich sag's mal so, du hast vorhin erwähnt, es gibt Entwicklungen, die gehen aber nicht schnell genug. Mhm. In Österreich haben wir das, schauen wir mal, ja passt eh, eigentlich geht es uns eh gut. Wenn du das jetzt ein bisschen beschleunigen könntest, ja, du stehst so wie ein DJ auf einem coolen Mischpult und kannst ein bisschen so die Platte schneller laufen lassen oder die CD oder MP3 oder was auch immer und du blickst jetzt 10 Jahre in die Zukunft. Also wir haben jetzt das Gespräch, es ist 2021. Mhm. Ja, jetzt spulen wir ein bisschen vor, 2031. Was sind denn so die großen Felder, wo du sagst, das wäre wirklich cool, wenn es da Sprünge geben würde?
Mhm. Was mir da gleich einfällt, ist, dass die Courage, die arbeitet, also die macht auch sexuelle Bildung an Schulen.
Ja.
Also wir bieten auch Workshops, sexualpädagogische Workshops an Schulen an, auch in anderen Kontexten. Und ich habe das Gefühl, ich arbeite sozusagen auch bereits an diesem Schritt oder an diesen Sprüngen, weil wir gerade dabei sind, sozusagen unser Workshop-Konzept umzuarbeiten und zu erneuern und hier ganz stark eben auf queere sexuelle Bildung zu schauen, den Fokus darauf zu legen und den Blick zu öffnen.
Das heißt, wenn ich jetzt 10 Jahre in die Zukunft spule, dann hat man diese Ausbildung wo überall oder wo sind dann die Auswirkungen?
Also das ist ein Angebot von der Courage. Ja. Also das können LehrerInnen buchen bei uns. Und wir arbeiten eben, wir überarbeiten gerade das Konzept und in 10 Jahren wäre…
Das ist auch in jeder Schule?
Ja, also verpflichtend in jeder Schule für jedes Alter und am besten auch für Lehrpersonen.
Ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, wenn du das in Schulen thematisierst, dann nimmst du den Kindern auch die Angst, dass sie
mehr zu sich stehen. Und ich habe oft, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zu mir kommen und sagen, sie sind unzufrieden mit sich selbst. Und du merkst so, das sind auch eigene Mental Health Probleme jetzt mittlerweile im Anmarsch. Das hat ganz viel damit zu tun, welches Bild sie in der Kindheit, auch in der Schule bekommen haben, ob sie gut genug sind oder nicht. Und ich glaube, wenn man in 10 Jahren eure Ausbildungen einfach überall hätte, dann hätte man doch unfassbar gestärkte Jugendliche, die das Gefühl haben, so wie ich bin, ist es super.
Genau, also das sind keine Ausbildungen, das sind Angebote.
Oder Angebote,
genau.
Ja.
Und ja, das erachte ich auch als sehr wichtig einfach. Also dass es hier pädagogische Workshops gibt, sexualpädagogische Workshops, in denen, Kinder und Jugendliche alle Fragen stellen können, die sie haben und wo sie ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und auch die Unterstützung bekommen. Also ich finde es gerade so wichtig, auch in den Schulen hier die Unterstützung zu fördern, weil wie du eben gemeint hast, also es gibt Lebensrealitäten von Kindern, die sind sozusagen kaum vorstellbar. Ja.
Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, ich habe mich überhaupt in meinem Leben erst so circa mit 19 oder 20 getraut, über Sexualität zu reden, weil in den Schulen, wo ich immer war, wenn ich dort Fragen hatte und ich wollte sie stellen, gab es immer irgendwen anderen in der Klasse, der eine Frage gestellt hat, die halb so komplex war wie meine. Und dann hat entweder die halbe Klasse gelacht oder der Lehrer oder die Lehrerin hat so Sachen gesagt wie, ja, also über das brauchen wir jetzt hier nicht so reden in der ganzen Klasse, weil das interessiert ja nicht alle. Und dann bin ich immer gesessen und habe mir gedacht, ja Gott, ich halte lieber meinen Mund, weil sonst bin ich gleich unten durch. Ja. Und ich habe zum Beispiel wirklich auch als junger Erwachsener ein Riesenproblem gehabt, über einfach Fragen einfach in den Raum zu werfen. Ja, auch in meinem eigenen Freundeskreis.
Ja.
Dann erst als ich so circa mit so 20, 21 so ein Selbstbewusstsein hatte, habe ich dann auch begonnen, einfach diese Fragen zu stellen, mich dafür zu interessieren, auch manchmal Theorien in den Raum zu werfen. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Schulklasse damals oder die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die hatten alle ein Riesenproblem, über solche Themen zu reden, wenn es nicht Teil der Norm war, sagen wir es mal so. Und es hatte wirklich damit zu tun, dass wir im Unterricht, in der Schule, das Thema, das war wie so ein, ja, wir müssen halt in Biologie halt über Sexualkunde auch reden. Das war eher so ein unangenehmes Thema. Und ich glaube, dass viele meiner Mitschülerinnen von damals einen echten Knacks haben wegen dem.
Ja, also genau, das ist, finde ich, auch ein Teil des Problems. Also es ist deshalb auch so wichtig, dass SexualpädagogInnen extern an Schulen kommen. Und es ist oft immer noch so, dass eben sexuelle Bildung Biologielehrer, LehrerInnen machen. Und da ist eben so wichtig, dass von außen jemand kommt. Kinder und Jugendlichen können die Person alles fragen, die dürfen normale Fragen stellen und Anführungszeichen, die dürfen Fragen stellen, die man vielleicht sich nicht traut, die Biologielehrerin zu stellen, die man sich nicht traut, mit dem Papa irgendwie zu besprechen. Die Person geht dann aber auch wieder. Das heißt, das ist in dem Raum. In dem Raum ist es möglich, darüber zu sprechen.
Ein geschützter Raum.
Es ist ein geschützter Raum, genau. Es ist ein Safe Space, wenn man so möchte. Und in dem ganz viel möglich ist, ja.
Brauchen wir als Gesellschaft für uns selbst mehr Safe Spaces? Ich sage da ganz kurz den Hintergrund. Ich merke schon auf Social Media, da ist keiner mehr dort, um zuzuhören und um zu verstehen, sondern da geht es nur mehr um Meinung gegen Meinung. Und du sagst halt irgendwas, was nur ein Gedanke ist, und du kannst dir sicher sein, 10% deiner Follower oder Freundinnen hauen drauf und sagen, ah, wie kannst du nur so denken, das geht doch nicht. Und dann sind sofort quasi Glaubenskriege werden dort. Und ich merke, es fehlt Menschen ein Safe Space, wo sie ihre innere Welt auch mal nach außen tragen dürfen.
Ja, also ich würde sagen, damit sprichst du eben genau auch die Arbeit an in der Courage. Also das, was in der Courage unter anderem passiert, ist eben zu schauen, wie können junge Personen unterstützt werden, sich sozusagen diesen Safe Space zu nehmen, aufzubauen. Wo sind sie sicher? Also sozusagen ganz wortwörtlich, welche Personen tun ihnen gut? Sind sie sicher in unserer Gesellschaft, in Teilen der Gesellschaft? Und Personen dahingehend zu stärken, also LGBTIQ-Personen dabei zu unterstützen, sicher durch dieses Leben zu gehen, ja.
Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon oder diese Folge hört sich irgendwie so die ganze Welt an. Also früher hat man gesagt, wenn Michael Jackson auftritt, schaut die ganze Welt irgendwie im Fernsehen zu. Jetzt stell dir vor, wir hätten so die Chance, dass das, was wir da gerade produzieren, irgendwie sich alle weltweit irgendwie reinziehen. Wurscht, ob es jetzt die Vierjährige ist oder der 99-Jährige, komplett wurscht. Gibt es einen Gedanken, wo du dir aufgrund deines eigenen Lebens, deiner Arbeit, deiner Beobachtungen, gibt es deinen Gedanken, wo du sagst, ja, es wäre so geil, wenn einfach jeder Mensch auf dieser Welt mal über das nachdenkt? Also gibt es irgendeinen Gedanken, wo du sagst, das würdest du gern teilen mit den Menschen? Gibt es irgendwas?
Ja, also was mir immer wieder so auf mich zukommt, ist so, dass ich mir wünschen würde, Menschen wären, würden ein bisschen mehr zuhören. Also würden zuhören, was andere Personen zu sagen haben, würden interessiert sein und sozusagen das eigene Sprechen irgendwie sozusagen einen Gang zurückstellen und zuhören und sagen, hey, wie bist du eigentlich da, wie geht's dir eigentlich? Also so ein bisschen offener im Kopf zu sein, zuzuhören und ja, da kann man ganz viel lernen, glaube ich. Ja.
Ich danke dir vielmals, ich habe heute wirklich viel gelernt. Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Danke.